sexy und bodenständig. Till Reiter und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Alena.
Hallo Till.
Du hast gestern am Sonntag deinen Text abgeschickt. Wie geht es dir?
Ja, mir geht's gut. Mir geht's gut.
Warum lügst du mich so frech an?
Ja, es stimmt ja. Es ist ja auch nicht so, dass es mir schlecht geht.
Okay,
es
aber geht gestern hast du mir geschrieben, dass es dir nicht so gut ging.
Beides. Es geht mir irgendwie eigentlich gut, aber das eigentlich ist schon auch ziemlich fett und trägt viel Gewicht.
Wow, eigentlich trägt viel Gewicht.
Ja. Oh.
Also hätte man wirklich ganz ehrlich, meine heute nennen Leute ihre Kolumnen und Essaybände, alles muss man selber falsch machen.
Ja.
In den 80er Jahren wäre natürlich der Titel für den Band mit Lebensbekenntnissen gewesen, das eigentlich trägt viel Gewicht.
Du, das kann ja noch kommen. Ich habe ja jetzt wieder Zeit für neue Kolumnenbände. Ich könnte ja schon gekauft, schon eingetütet, Till. Vielen
darüber,
Dank.
Darüber reden wir heute ja auch, nämlich was kommt danach? Aber erstmal nochmal, um es ganz klar festzuhalten, du hast gestern wirklich die allerletzte Manuskriptstufe abgeschickt. Das Buch ist jetzt komplett fertig, wie du gerade vorhin nochmal im Vorgespräch gesagt hast. Mhm. Es geht quasi heute in den Satz.
Es ist wahrscheinlich schon im Satz. Ja,
Wahnsinn.
Genau. Ja, ich habe gestern den letzten Rest Lektorat eingearbeitet und habe es wirklich final aus der Hand gegeben.
Bevor wir übers Danach reden, lass uns übers Eigentlich sprechen. Was ist das Gewicht? Welches Gewicht trägt es eigentlich?
Ach, naja,
du hast dir diese Grube selbst gegraben.
Ja, ich bin auch total bereit, hineinzuspringen und mich noch tiefer reinzugraben. Ja.
Let's do it.
Ach, es ist das nicht zu vermeidende und wahrscheinlich total normale Postabgabeloch, wenn halt so der Adrenalinspiegel langsam irgendwie absinkt. Und ich weiß, da haben wir auch schon drüber geredet, halt nicht so richtig genau, was jetzt eigentlich danach kommt. Und ich bin so ein bisschen neben all dem Stolz und der Freude darüber, dass ich jetzt diese Romantrilogie vollendet habe,
ja.
Bin ich auch ein bisschen traurig, dass das jetzt vorbei ist.
Okay.
Und dass fühlt sich tatsächlich ein bisschen an wie so ein Lebensabschnitt, dass der abgeschlossen ist. Und bin so ein bisschen verzagt, weil die Zukunft jetzt so nackt und unklar vor mir liegt und ich noch nicht so richtig weiß, womit ich sie fülle. Das ist so meine Gefühlslage. Kannst du das verstehen?
Ja, das kann ich verstehen. Also mir geht es tatsächlich auf eine Art auch fast zum ersten Mal so. Also in den letzten Jahren war es ja sehr oft so oder eigentlich fast immer, zumindest seit 2020 oder so, dass ich immer in dem Moment, wo ich zum Beispiel an dem Punkt war, an dem du jetzt bist, dass ich da aber immer schon gleichzeitig auch, sei es in Exposé-Form oder tatsächlich auch schon in Materialsammlungs- oder in Rechercheform am nächsten Projekt gearbeitet habe oder auch tatsächlich schon immer definitiv einen Vertrag für das nächste Projekt hatte. Und das habe ich diesmal alles ja absichtlich hinausgezögert, kann man nicht sagen, aber ich habe mir, um es positiv zu formulieren, vorgenommen, mir mehr Zeit zu lassen oder es zumindest zu versuchen. Und ich bin zwar jetzt noch nicht ganz so weit, also bei mir wird jetzt noch, also diese letzte Lektoratsphase, die läuft jetzt gerade und dann geht mein Buch, ich glaube am 27. Oktober, in die letzte verlagsinterne Phase, Satz und so weiter. Und da muss ich sagen, das ist jetzt für mich auch das erste Mal, dass ich gar nicht so genau weiß, wie es danach weitergeht, aber ich habe jetzt auch tatsächlich, also so dieses, bei mir überwiegt dann tatsächlich immer schon so ein großes Gefühl von Erleichterung. Ich habe allerdings auch noch nie am Sonntag wirklich irgendwas fertig machen müssen, glaube ich. Und der Sonntagnachmittag ist ja sowieso so ein bisschen im Grunde genommen die melancholischste und vielleicht auch riskanteste Zeit der Woche. Mhm. Und dann da eine Aufgabe bewältigt zu haben, unmittelbar, bevor diese der berüchtigte Sonntagnachmittag anfängt, das finde ich auch wirklich, also Respekt, muss ich sagen.
Ja, darüber habe ich mir nicht so Gedanken gemacht, ob das psychologisch klug ist, das am Sonntag, aber ich hätte es jetzt auch nicht schneller hingekriegt und heute musste es definitiv in den Satz. Also es war halt auch wieder spitz auf Knopf.
Aber es ist wirklich lustig, weil als du mir gestern geschrieben hast, wir haben glaube ich so am frühen Vormittag oder so, da war ich glaube ich gerade auf dem Weg zurück von Berlin nach Hamburg und da haben wir kurz hin und her geschrieben und da habe ich tatsächlich gedacht, oh wow, warum hat sie das denn jetzt am Vormittag früh schon fertig gemacht? Wie unvorsichtig.
Das
warum
stimmt, hat sie unvorsichtig.
Sich, ja, warum hat sie sich nicht irgendwie noch so eine Portion für, weißt du, so 15 bis 17 Uhr, dass man dann wenigstens sagen kann, naja gut, jetzt ist der Tag eh vorbei, jetzt kann ich mich auch so richtig zusammenrollen oder, weiß ich nicht, geh mir irgendwie einen Smash-Dog holen, ein paar Smash-Dogs. Das ist wirklich total bescheuert, auf eine gelöschte Aufnahme des Podcasts Bezug zu nehmen, als du die Textverarbeitungsplattform Smashdocs mit einem etwas Leckerem verglichen hast, nämlich einem Smashburger, was sie aber nicht ist.
Ich habe es nicht verglichen. Ich hatte, als du das erste Mal dieses Wort benutzt hast, habe ich kurz gedacht, es wäre vielleicht quasi das Hotdog-Äquivalent zum Smashburger und dachte, interessant. Und habe mich amüsiert über den Ausdruck, den Schrei des Erstaunens und Entsetzens, als mir klar wurde, worüber du wirklich sprichst, nämlich über eine Art, die Druckfahne zu bearbeiten, wo man quasi live dem Korrektorat noch dabei zusehen kann, wie es
wenn man möchte, kann man das machen, ja.
Ja, wie das eigene Buch Korrektur gelesen wird.
Ich finde es total lustig, die Vorstellung, du hast dann halt gesagt, du hast erstmal an was Leckeres gedacht, aber ich finde ich finde das Perverseste. Und von mir, ich esse, du weißt, du kennst mich, ich esse wirklich praktisch alles und auch eine erschreckende Anzahl von wirklich bizarren Sachen, auch mit großem Appetit. Aber was ich wirklich überhaupt nicht verstehe, und das ist für mich aber noch eine Stufe über der Vorstellung, gesmashte Hotdog-Dogs zu essen und eine Kette zu haben, die Smash-Dogs heißt. Mhm. Ich finde diese ganzen Schnitzel-Bowls, Schnitzeria und so, also Bowls mit panierten Schnitzeln, finde ich auf eine Art absurd. Moment, gibt es das?
Was geht ab in Hamburg?
Kennst du das nicht?
Nein, sowas gibt es bei uns nicht. Sowas haben wir hier nicht.
Du kennst nicht, gibt es nicht Schnitzeri und Schnitzeria?
Nee, habe ich noch nie gesehen. Gibt es bei uns nicht, haben wir nicht. Haben wir nicht hier bei uns.
Okay, wahnsinnig. Wirklich, also für mich auch gerade eine ganz interessante Erfahrung. Kennst du das, wenn man was ausspricht, was man noch nie vorher ausgesprochen hat und plötzlich fängt man an seinem eigenen Verstand zu zweifeln und sich zu überlegen, ob man es vielleicht
wirklich... Ich glaube auch, ob das nicht vielleicht ein Fiebertraum war, den du hattest. Weil es macht ja überhaupt keinen Sinn, einen Schnitzel in Streifen zu schneiden, um es in eine Bowl zu...
Wirklich absolut absurd.
Nee, geht gar nicht. Ich dachte, Smashdogs ist sowas quasi wie Pizza-Wurstel, weißt du?
Du machst es nicht besser. Ja, es ist einfach...
Hast du schon mal eine Pizza-Wurstel gehabt? Ich habe ja noch nie eine bestellt, aber ich bin immer kurz davor, einfach um zu wissen, was sich der Italiener unter Wurstel vorstellt.
Ja, ich habe die... Also, wir brauchen nicht darüber zu reden, dass es in Italien oft wirklich sehr gutes Essen gibt. Es hat sich ja auch echt durchgesetzt auf eine Art.
Ich hörte davon, ja.
Aber was ich nicht glaube, ist, dass es da einigermaßen genießbare, ja, halt so Brühwürste, die es gibt. Ich glaube wirklich, dass da ein absolut minderwertiges Produkt unter dem Namen Wurstel.
ja, es ist quasi so das Surimi unter den Würsten.
Ja, genau. Alina. Ja. Darum, genau darüber reden wir ja, aber wie geht es jetzt weiter? Also, Quo vadis? Ich hatte nämlich den Vorschlag oder die Idee, dass wir uns ja einfach auch überlegen können, wie es für dich weitergehen könnte. Und was ich total interessant finde, was du ja auch noch überhaupt nicht gemacht hast.
Ja.
Kannst du dir zum Beispiel überhaupt vorstellen, einen reinen Gegenwartsroman zu schreiben?
Ja.
Ja, doch, tatsächlich.
Kann ich mir vorstellen, ja. Finde ich sogar reizvoll, ehrlich gesagt. Ich möchte auf jeden Fall was schreiben, was nicht in irgendeiner Form mit Kriegs- und Nachkriegsthematiken zu tun hat. Ja.
Ja, und das erledigt wirklich auch total diese andere Frage von mir, weil ich schon so dieses Gefühl habe, dass ich mich persönlich total um eine die Gegenwartserzählung herumgemogelt habe.
Ja.
Und zwar weniger durch historische Rückblenden wie bei dir, sondern einfach dadurch, dass halt drei Romane von mir in den 70er und 80er Jahren gespielt haben. Und bei den Kriminalromanen hast du natürlich immer diese Genre-Ebene, die irgendwie auch nochmal so die Gegenwartsbetrachtung abpuffert und die Gegenwartserzählung und die Gegenwartshandlung in einen Kontext einbettet. Und ich merke, dass beim Nachdenken über einen Gegenwartsroman ohne Krimi-Genre oder in deinem Fall ohne Abfederung durch Vergangenheitskontrastmittel, ich fühle mich dabei ein bisschen nackt und ungeschützt.
Ja, das, und ich hätte halt immer Angst, dadurch, dass ich nicht so super schnell arbeite wie andere Kolleginnen und Kollegen, dass was auch immer man sich aussucht, sozusagen als gesellschaftliches Thema, das in diesem Roman reflektiert werden könnte, dass halt einfach die Zeitläufe zu schnell darüber hinweg galoppieren, weil einfach so viel los ist.
Okay, also das heißt, wir suchen für dich etwas, was also jetzt kein absolut drängendes, hyperaktuelles, gesellschaftliches oder zeithistorisches Thema ist. Und es verbieten sich von Anfang an tatsächlich, also wenn du nicht über Krieg und Nachkriegszeit schreiben willst, dann verbieten sich ja einfach auch im deutschen Roman dann automatisch alle Rückblenden. Weil ich meine, im Grunde genommen, also jede Rückblende, die weiter als bis in die 90er Jahre geht, ist einfach eine Nachkriegsrückblende, muss man leider schonungslos sagen.
Ja.
Also ich finde, alles, wo noch Helmut Kohl involviert war, ist im Grunde genommen.
Ja, du hast recht.
Jetzt mal ernsthaft. Also Helmut Schmidt zum Beispiel ist einfach ein Nachkriegskanzler.
Ja.
Und der war halt bis 1982 Kanzler. Und ich finde, dass man einfach jetzt auch mal, wir haben beide Geschichte am Friedrich-Meinecke-Institut studiert. Mhm. Also es kommt jetzt auch nicht hier aus dem Nichts oder von irgendwelchen Leuten, die wirklich gar nicht wissen, wovon sie reden. Ich finde, man kann ganz klar sagen, die Nachkriegszeit in Deutschland geht bis 1982, 83.
Mindestens, ja. Wenn nicht gar bis 1989.
Oder so. Wow.
Wow.
Das ist mir schon fast wieder zu politisch, aber
okay,
gut.
Okay. Naja, aber guck mal, ich hatte ja versucht, nach Junge Frau so eine leichte Dystopie zu schreiben, in der es um Abtreibungsrechte ging.
Ja, die ist ja dann sofort Wahrheit geworden.
Ja, naja, aber in dem Moment, wo ich das abgebrochen habe, war es halt, naja, es ist jetzt wirklich das Thema. Ich meine, wir sind kurz davor, eine rot-grüne Regierung zu bekommen.
Ja.
Da wird es ja wohl alles Geschichte sein mit Paragraph 218.
Ja.
Hua. Insofern.
Rot-Grün und noch mit dem Katalysator
der Freiheitspartei.
Liberalen, von denen man bis zu dem Zeitpunkt dachte, dass wenn sie gegen eine Sache sind, dann gegen Strafparagraphen. Ja.
Ja. Tja. So kann es gehen.
Und inzwischen wäre das Buch wirklich, weil du inzwischen durch haben wir dann darüber geredet. Oh mein Gott, der ist ja wieder super aktuell. Jetzt wäre es eigentlich schon fast wieder. Überholt.
Man müsste keine Dystopie mehr draus machen. Man könnte es tatsächlich einfach in der Gegenwart ansiedeln.
Ja. Okay, also sowas, ganz ehrlich, lass uns nach dem Ausschlussverfahren arbeiten. Sowas fällt also alles weg. Und jetzt muss man ja auch sagen, also ich habe heute eine Mail bekommen von meiner Lektorin Katharina Rottenbacher, die seit vielen, vielen Jahren alle meine Danowski-Romane und auch die anderen Romane als Textlektorin bearbeitet hat. Und Katharina hat durchaus ein bisschen zu kämpfen mit dem Thriller-Genre, in dem dem sich das aktuelle Buch, an dem sie gerade arbeitet, einfach bewegt. Ja, einfach weil es ihr nicht liegt, weil sie es nicht so mag. Auf eine Art, glaube ich, sie ist ihr zu. Sie hat jedenfalls geschrieben: Kannst du bitte nächstes Mal einen heiteren Liebesroman schreiben? Mir ist das alles ein bisschen zu krass und zu unheimlich. Ich paraphrasiere das jetzt so ein bisschen, aber mit dem. Und dann habe ich so gedacht: Okay, darüber können wir dann heute gleich mal sprechen. Aber der heitere Liebesroman. Du hast neulich erzählt, wie unangenehm dir diese Verliebtheitsszenen waren. Das war eigentlich so das, was mal so ein bisschen beim Thema Ängste bei dir auftauchte. Also der heitere Liebesroman, bei dem man ja dann zum Beispiel so diese Zeitläufe so ein bisschen nach hinten blenden kann, das ist jetzt auch nicht die automatische nächste Wahl für dich, oder?
Nee, nicht unbedingt. Und dann tappt man natürlich auch wieder voll in die Taylor Swift-Falle, weißt du? Also ich meine,
du bist echt unerschrocken heute, ey. Wow.
Niemand will lesen, wie zwei Menschen glücklich verliebt sind.
Wow. Okay, ey. Du möchtest, dass ich jetzt
und Taylor Swift Sex haben.
Dass, okay, ich äußere
mit sehr großen Genitalien.
Ich äußere mich nicht zur Causa Redwood und okay. Ja, es kommt darauf an, wie es gemacht ist. Und ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass es bei dir ganz zauberhaft gemacht wäre.
Es wäre auf jeden Fall eine Challenge, weil ich gemerkt habe, dass es mir wirklich schwerfällt, da in irgendeiner Form was zu schreiben, was nicht super klischeehaft und abgeschmackt klingt. Ja, nicht, weil ich mit der Liebe nichts anfangen kann, im Gegenteil, aber ich habe irgendwie nicht so. Egal, wie ist es bei dir? Wirst du deiner Lektorin diesen Gefallen tun? Ich meine, die Welt wartet darauf, Till.
Nee, die
ich
Welt
warte
wartet,
darauf auch,
ja,
dass du einen
Welt, weiß ich nicht
zauberhaften
genau.
Liebesroman schreibst, einen heiteren Liebesroman.
Also, ja, es ist wirklich, es ist echt interessant. Also ich habe ein Projekt, an dem ich seit Anfang des Jahres nebenbei arbeite. Das ist im Grunde genommen ein Freundschaftsroman, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich bisher nicht, und das ist für mich ungewöhnlich, ich habe bisher nicht den Ton und die, weiß ich nicht, Perspektive ist gar nicht das richtige Wort, so die Erzählhaltung dafür gefunden. Und das lässt, ich bin sicher, dass ich diesen Freundschaftsroman über eine Männerfreundschaft von den 80er, 90er Jahren bis heute, also kurz nach Ende der Nachkriegszeit bis heute, ich glaube, dass ich bin sicher, dass ich den irgendwann schreiben werde, aber ich kriege so ein bisschen, im Moment habe ich das Gefühl, vielleicht müsste ich doch erst was anderes machen. Und das Lustige ist ja, aber ich bin ja der festen Überzeugung, dass ich einen heiteren Liebesroman bereits geschrieben habe. Und ich habe vor vielen Jahren damals zu meinem damaligen Agenten und zu zwei Verlagen gesagt, ich würde jetzt als nächstes einen heiteren Liebesroman schreiben. Und habe dann, als ich Treue Seelen vorgeschlagen habe, diesen heiteren Liebesroman, der in den 80er Jahren in Berlin im Schatten von Tschernobyl spielt, aber im Schatten halt auch nur, damit das Heitere besser zur Geltung kommt. Mhm. Als ich den dann erst gepitcht und dann am Ende abgegeben habe, war eigentlich so die einhellige Reaktion, ach, das meintest du mit einem, ach, das soll das jetzt sein, ach so. Ah, okay, das verstehst du unter einem Liebesroman.
Ja, zwei zerstörte Ehen und am Ende bleiben sie nicht zusammen. Herzlichen Glückwunsch, Herr Reda.
Super. Ja, okay. Aber mit einem Lächeln im Knopfloch. Entschuldigung.
Genau, ja.
Nee, also seitdem muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin komplett raus aus dem Game heiterer Liebesroman, weil ich halt einfach den Eindruck habe, dass ich darunter was anderes, verstehe und dass ich das dann vielleicht auch nicht anders hinkriege. Aber ich finde dieses Dilemma, was bleibt denn dann jetzt eigentlich, ich finde das wirklich tatsächlich auch nicht ganz einfach. Könntest du dir vorstellen, was mit Tieren vielleicht zu machen? Weil
Hashtag Meerschweinchen-Krimi.
Ich rede jetzt nicht vom Meerschweinchen-Krimi, ich rede von den Wollschwein-Wochenenden.
Ich könnte natürlich eine schöne, eine herrliche Liebesgeschichte über einen hotten Wollschweinzüchter schreiben, weißt du? Wo übers Tier, wo das Tier als Vehikel zum Glück quasi eine Rolle spielt. Oder meinst du aus Sicht eines Tieres?
Oder nee, ich meinte das eigentlich im Grunde genommen schon so und dabei fällt mir aber natürlich dann auch auf, dass man dann gleich ganz schnell in diesem Topos Landroman, am Ende vielleicht sogar Landroman aus Städtersicht oder Weltentreffen aufeinander, die urbane, freie Autorin aus der Großstadt trifft auf den, verstehst du, also man ist sofort wieder, man ist halt sofort wieder in dieser Welt von, ja, weiß ich auch nicht, wie das, was Martina Behm neulich gemacht hat und verschiedene an mit, hier draußen und einfach so dieses, es ist schon wieder so ein Genre und in diesem Genre du müsstest halt die Wollschwein-Geschichte ganz anders erfinden, im Grunde genommen, oder?
Ja, genau. Ja, ich müsste das Genre Landroman neu erfinden. Vielleicht muss man überhaupt mal wieder ein neues Genre erfinden. Ist natürlich jetzt irgendwie, das ist schon eine große Aufgabe. Ich weiß nicht, ob ich der gewachsen wäre. Aber wäre es nicht mal wieder Zeit für
ein total, neues aber Genre? Aber hundertprozentig. Ja, natürlich wäre es Zeit. Und es kann ja eigentlich auch nicht sein, dass es da einfach, also bei allem, wo ich das Gefühl habe, wenn man wirklich mal sagt, wir haben jetzt gerade Tabula Rasa und wir haben jetzt wirklich gerade das weiße Blatt und man könnte wirklich zumindest vorschlagen, was man möchte, das ist natürlich auch nicht klar. Wahrscheinlich gibt es auch einen sehr großen Spielraum, aber natürlich kann man nicht immer unbedingt das machen, was man machen will. Aber man könnte ja mal vorschlagen, was man will. Und ich stelle fest, dass wir uns doch bei jeder Idee gleich wieder auf sehr vertrautem und von anderen bearbeitetem Terrain bewegen. Und man müsste wirklich was Neues erfinden.
Ja, vielleicht. Ich habe ja große Sehnsucht, beziehungsweise ich habe eine große Wut in mir über die Zumutung, die der weibliche Körper für einen bereit hält im Laufe seines Lebens. Und okay. Ich habe eine große innere Sehnsucht nach diesem von mir wahrscheinlich auch glorifizierten Zustand der Postmenopause. Also wenn man mit diesem ganzen Körperscheiß einfach durch ist als Frau und dann diese herrliche Fuck-it-Energie über einen kommt und man dann auf eine Art richtig frei ist von ganz vielen Dingen und dann endlich die geilen Sachen macht und den Omas gegen rechts beitritt oder keine Ahnung, nochmal wirklich, die Kinder sind groß und man kann nochmal richtig auf die Kacke hauen. Da träume ich mich hin. Und vielleicht ist das ein Ort.
Und da würdest du aber dann, ja, da würdest du aber jetzt sozusagen aus der Erwartung, du würdest dich da.
Ja, klar, nicht aus eigenem Erleben natürlich, sondern so eher aus meiner persönlichen Projektion, wie
das Leben dann aussieht. Ja, so ein projiziertes Utopia sozusagen.
Genau.
Ja, das finde ich sehr reizvoll. Also tatsächlich sich so das nächste Lebensalter, und ich verstehe, dass das, was du mit der Körperlichkeit sagst, tatsächlich ist es aber natürlich, davon abgesehen, kann ich mir das auch vorstellen, mir eine nächste Lebensphase vorzustellen und mir die irgendwie auszumalen als, vielleicht als utopisch oder so, als persönliches Utopia. Aber dann habe ich auch gleich wieder so das Gefühl, ich finde es im Moment wirklich schwierig, irgendwas
in die Zukunft zu denken.
Ja, und genau, ohne den Gesamt globalen historischen Kontext und so weiter. Das ist tatsächlich auch im Moment so eine Grenze, an die ich ein bisschen stoße, wenn ich über diesen Freundschaftsroman nachdenke. Weil wenn ich dann über die 90er Jahre schreibe, dann ist es schon so, dass ich das Gefühl habe, naja, klar, also es geht dann schon auch darum, die Jungs sind irgendwie in Berlin unterwegs und dann gibt es halt S-Bahnhöfe, wo man nicht gerne hin will und wo dann jemand hinzieht und wo man aber immer gehört hat, da sind halt abends und am Wochenende immer die ganzen Neonazis mit ihren Baseballschlägern und so weiter. Oder es gibt halt so natürlich so Schreckensnachrichten, aber auf eine Art hat man die ganze Zeit so das Gefühl, wow, was hatten wir eigentlich damals für keine Probleme auf eine Art und Weise? Oder was hätte man damals noch alles? Müsste ein Buch, in dem auf die 90er Jahre zurückgegriffen wird, nicht eigentlich die ganze Zeit davon handeln, dass die Leute, die da aktiv sind, alle Gelegenheiten, sich zu engagieren gegen Rassismus, gegen Umweltzerstörung, gegen Global Warming und so weiter, dass sie das einfach alles an sich vorbeiziehen lassen. Und wenn ich anfange, darüber nachzudenken, kann ich wirklich gar nichts mehr schreiben.
Ja, du hast total recht. Aber
es ist ja kein Ausweg. Wir müssen ja, also
Miete muss gezahlt werden, irgendwas muss passieren.
Naja, Miete muss gezahlt werden und man muss natürlich, finde ich, schon auch weiterhin sich selbst und anderen Geschichten anbieten und am besten natürlich auch irgendwie Perspektiven. Und das ist schon auch so eine Frage, dass ich so denke, ich habe mich bisher vielleicht auch davor so ein bisschen herumgeschummelt, indem ich halt entweder immer so über die Vergangenheit geschrieben habe und über so Zeiten, in denen es mehr so einen gesellschaftlichen Konsens von Aufbruch oder so gab, also insbesondere so die frühen 70er Jahre oder so, oder indem ich halt im Kriminalroman in so einem Kontext geschrieben habe, hier haben wir uns jetzt darauf geeinigt, dass es im Grunde genommen, abgesehen wirklich von den unmittelbarsten zwischenmenschlichen Ereignissen, keinerlei utopisches Potenzial und keinerlei, weiß ich nicht, keinerlei Gesellschaftsentwurf gibt, sondern dass es eigentlich nur die Darstellung und Beschreibung von Zuständen, die nicht gut sind, gibt. Und es ist aber auch okay, so ist halt das Genre. Also es wäre schön sowas, es wäre total toll, sowas mit einer Aufbruchsstimmung zu schreiben, wie du das eigentlich gerade aus deinem herbeifantasierten, ich nenne es jetzt wirklich mal, um noch weiter in die Zukunft zu gehen, Oma-Leben. Ja, also dass man das, da ist ja was, da steckt ja was drin, eine Sehnsucht und eine Utopie, und es wäre toll, sowas zu machen, oder?
Ja, aber ich weiß ja auch noch nicht, womit man das füllen kann. Also wie, ja, ob das dann auch, wie gesagt, ich hatte ja mal so eine Idee für so ein, für so heitere Cozy Crime, keine Ahnung, postmenopausale Frauen lösen Kriminalfälle oder sind als Rächerin für das, für das Gute unterwegs oder irgendwie sowas. Vielleicht denke ich da noch ein bisschen drauf rum. Aber hast du eigentlich, also ich meine, abgesehen davon, was sich Katharina Rottenbacher wünscht, was ich nachvollziehen kann und was ihr natürlich gegönnt sei, aber hättest du jetzt, wo du einen Thriller geschrieben hast, ja auch zum ersten Mal in deinem Leben, hast du so viel Spaß an dem Genre gefunden, dass du gerne noch einen schreiben wollen würdest?
Ich würde super gerne noch einen schreiben. Ich finde, dass es extrem aufwendig ist, einfach auf dieser Ebene, was muss alles auf der Handlungsebene und auf der Figuren-Charakterentwicklungsebene bedacht sein. Das ist schon wirklich nochmal, habe ich den Eindruck, eine ganze Menge mehr. Also alles, was sozusagen wegfällt, weil man sich nicht mit der Polizeiarbeit beschäftigen muss beim Krimi, muss man dann aber gleichzeitig an anderer Stelle, also ich habe den Eindruck, es geht, man muss noch mehr Entwicklungen wirklich sinnfällig machen und kann sie nicht wie im Kriminalroman unter Umständen auch einfach mitteilen. Mhm. Also ich fand es schon super aufwendig, aber ich muss sagen, dass mir das Schreiben an sich außerordentlich viel Freude bereitet hat. Aber ich stoße da natürlich auch an, ja, genau an diese, wieder auf dieses gleiche Problem, dass ich auch so denke, kommt jetzt da, außer dass es einen Zeitvertreib gibt, für Menschen, die das lesen und für diejenigen zumindest unter denen, die es lesen, denen es auch gefällt, wo kommt jetzt dadurch eigentlich vielleicht noch was Positives oder zumindest irgendwie Anregendes in die Welt? Die Frage beschäftigt mich tatsächlich zurzeit.
Aber hast du das bei deinen anderen Büchern gehabt, diesen also hattest du das Gefühl, dadurch kommt was, außer dass Leute sich gut unterhalten fühlen, es kommt was Positives und Anregendes in die Welt? Also war das Gefühl jetzt speziell bei diesem Buch anders als sonst?
Ich glaube, das Gefühl ist größer geworden, dass es eigentlich sinnvoll wäre und dass es eigentlich schön wäre, auch was Positives beizutragen, vielleicht sogar einfach auch nur für mich. Mhm. Es gibt zum Beispiel, also in dem Thriller ist es schon auch so, dass die Figuren, es gibt so Kinder- oder jugendlichen Figuren, denen man hoffentlich anmerkt, dass sie ihre Leben anders leben werden und dass sie die Dinge anders sehen und dass sie vielleicht auch schon andere Werte haben als ihre Eltern oder zumindest, dass noch die Hoffnung besteht, dass sie andere Werte haben werden. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber ich habe gemerkt, dass ich danach wirklich ein großes Bedürfnis habe. Und ich glaube schon, dass, also zum Beispiel, dass mich an den frühen 70er Jahren, dass ich schon so den Eindruck hatte, also dass zumindest es darum geht, hey, es gab mal so eine Zeit, wo wirklich sehr viele Leute das Gefühl hatten, dass es sehr viele Möglichkeiten gibt, sich entweder innerhalb oder am Rand der Gesellschaft oder vielleicht sogar auch, ja, angefeuert durch die Gesellschaft oder so, in eine andere, freiere, selbstbestimmtere, positivere Richtung zu entwickeln. Und das war damals so und eigentlich war das ja sehr schön und für den Einzelnen, die Einzelne und aber auch die Gesellschaft total wertvoll. Und alleine darüber zu schreiben und vielleicht am Ende dann mit so einer gewissen Melancholie zu sagen, ja, und heute ist es offenbar gar nicht mehr so in vielerlei Hinsicht. Ich finde, es ist schon was auf eine Art ein bisschen was Positives, ja, zumindest. Ja, stimmt,
du hast recht.
Aber ja, ich hatte den Eindruck, kannst du nicht, ich glaube, das Problem war wirklich vielleicht, dass du diese Geschichte über sich so selbst ermächtigende und einander unterstützende Frauen in der zweiten Lebenshälfte, dass du das halt so als cozy, ich wollte gerade sagen Crazy Crime, das ist ja das Nächste.
Noch viel geiler. Das ist das neue Genre.
Lass uns das neue Genre, das Crazy Crime.
Ach super, ja.
Oh Mann, ich sehe auch schon so dieses Rhein oder Imprint Logo, weißt du, mit so ein bisschen so einer schrägen, so ein bisschen fast so hingesprayten 80er-Jahre-Schrift.
Total, ja.
Okay, also du hast es halt auch ja ziemlich offensiv gleich als Cozy Crime so eingeflogen.
Nee, aber nur, weil ich halt, klar, weil ich halt, ich bin ja nicht so ein Krimi-Typ. Also es muss schon cozy sein ein bisschen.
Nee, aber du kannst es ja, genau, aber ich glaube in dem Moment, wo du einfach das weglässt und es einfach nochmal denkst, und dir nochmal eine Handlung überlegst.
Ja.
Und die Frage natürlich auch ist, es gibt ja auch in Nicht-Kriminalromanen Verbrechen oder Rache oder so weiter. Also in dem Moment, wo du das aber ein bisschen in den Hintergrund stellst und nur sozusagen als Plotwerkzeug benutzt und wo du cozy sozusagen auch einfach mit ersetzt innerlich oder auch in der Darstellung, im Konzept, durch die Art und Weise, ja, durch eine menschenfreundliche, zugewandte Art, Figuren und ihre Handlungen zu beschreiben. Ich finde, in dem Moment kannst du eigentlich genau das gleiche Ding irgendwie nochmal vorschlagen. Jetzt ist auch genug Zeit vergangen. Niemand kann sich mehr so richtig dran erinnern.
Niemand kann sich dran erinnern, ja. Ich glaube, damals war auch eher, das hatte ich eher so ein Bedürfnis. Ich hätte gerne was ein bisschen quasi, was mir möglicherweise eventuell leichter von der Hand geht und was, wo ich mehr Tempo reinkriege, weißt du?
Ja, ja.
Was nicht immer so viel Schwere und hat, sondern was ein bisschen, auch ein bisschen funny ist. Das war meine Idee.
Ah, das finde ich total interessant, weil das ist natürlich wirklich auch, also sich in diesem Zeitpunkt jetzt zwischen den Projekten sozusagen oder wirklich, wenn man es, ich weiß nicht, wie wir diese Folge nennen werden, werden wir sie Tabula Rasa nennen?
Quo vadis?
Auf alle Fälle, Hauptsache irgendwas Italienisches. Ja, Hauptsache Italien, ja.
Hauptsache Italien, genau. Hauptsache Italien ist ein guter Folgentitel.
Ich finde es wirklich eigentlich, oder ich habe das in der Vergangenheit ja auch gemacht, eigentlich sehr schön, hilfreich, weiß ich nicht, genau, sich zu überlegen, was man sich in Zukunft einfacher machen will und was man vielleicht nicht mehr so richtig machen will. Also bei mir war es ja ganz praktisch wirklich keine Polizeiarbeit mehr. Und ich bin jetzt auch wirklich ganz praktisch da. Also ich möchte auch diese historischen Stoffe nicht mehr schreiben, weil sie schon auf eine Art auch einerseits sehr aufwendig sind. Das geht dir ja, glaube ich, bei deinen historischen Zeitebenen auch so. Also es ist schon nochmal, es ist zwar irgendwie toll, es ist aber auch eine Einladung zur Prokrastination und
es ist halt auch immer irre fehleranfällig.
Genau, ja.
Ja.
Genau. Und schon aber auch dieses Bedürfnis, also ich möchte mich dem dann auch mal, ich habe mich natürlich auch auf diesen Vergangenheitsebenen irgendwie immer versteckt, weißt du, weil man kann den Realismus der damaligen, also du kannst nicht hundertprozentig oder auch produziert literarisch oder unterhaltungsliterarisch authentisch beschreiben, weil du ja nicht dabei warst. Und heute habe ich so das Gefühl, okay, wenn ich über die 2020er schreibe, dann muss es halt irgendwie schon echt sitzen. Und dann fange ich an, drüber nachzudenken. Und dann komme ich mir nicht nur nackt vor, sondern irgendwie auch fast größenwahnsinnig.
Okay, interessant. Ja.
Ich habe das Gefühl, ich kann das über 1972 schreiben oder 1975. Ach, warum nicht? Ja. Weil alle, die es wirklich verstehst du, alle, wir sind alle gleich weit davon weg. Wir sind alle 50 Jahre davon entfernt. Warum soll ich dann nicht was dazu sagen? Aber wenn ich mir überlege, ich setze mich hin und sage jetzt was über 2023, 24, 25, es kommt mir komplett vermessen vor auf eine Art.
Echt lustig, nee, aber da denke ich, aber da beschreibst du ja, also da würdest du ja auch vor allem eben aus deiner, aus deinem eigenen Erleben schöpfen und das kann dir ja keiner absprechen, weißt du?
Ja, hast du auch wieder recht. Komischerweise kommt es mir trotzdem so vor, ja.
Ja, ha. Worauf hättest du jetzt, also so, wenn du jetzt wirklich nur rein nach dem Lustprinzip gehen würdest, weil also diese... diese Cozy Crime Geschichte, weil es war ja wirklich so, ich habe da, also das, ich bilde mir ein, es würde mir Spaß machen, wenn es jetzt nur um Spaß ginge, was würdest du dann machen? Würdest du dann ein Kurzgeschichten-Kompendium machen oder würdest du Gedichte schreiben oder doch den Freundschaftsroman oder doch einfach wieder ein Thriller in schöner Umgebung?
Also, was mich wirklich doch auch nachhaltig immer wieder so ein bisschen erstaunt, aber da weiß ich auch nicht, ob ich es nicht verderben würde. Also ich höre ja immer wieder, also neulich hat mich auch jemand angesprochen und hat gesagt, oh toll, ich habe Disco gelesen und habe mich wahnsinnig amüsiert. Ich fand es wirklich, ist echt super lustig. Und es ist ein unfassbar tolles Kompliment. Mhm. Ich finde das Buch halt wirklich null lustig. Ich habe, glaube ich, auch entsprechend...
Lustig finde ich es tatsächlich auch nicht.
Ich habe wirklich auch, glaube ich, entsprechend uncharmant darauf reagiert, weil es mich in dem Moment auch so ein bisschen auf mich zurückgeworfen hat. Also einmal nochmal auf dieses Bewusstsein, dass ich es halt wirklich überhaupt nicht, also ich finde auch die komischen Szenen, also auch die, die ich vorlese bei Lesungen und wo ich merke, Leute amüsieren sich darüber, ich finde es halt irgendwie nicht so richtig witzig. Ich habe dann nochmal gemerkt, das ist vielleicht alles auch too close, too home gewesen. Und dann habe ich aber so gedacht, danach habe ich gedacht, also weil ich das ja auch bei den Danowski-Krimis immer wieder gehört habe, und dann habe ich gedacht, ich sollte echt mal probieren, es drauf anzulegen, was Lustiges zu schreiben. Und ich bin nicht sicher, wahrscheinlich wird es dann total unkomisch und total krampfig, aber vielleicht auch nicht. Und ich hätte irgendwie schon, also irgendwie hätte ich auch wirklich Lust, echt mal absichtlich was, also das, den Humor oder die Komik sozusagen nicht nur als Nebenprodukt von Beobachtungen der Figuren oder so, sondern wirklich als Hauptprinzip. Ich würde es echt super gerne mal ausprobieren.
Ja, das würde ich auch total gerne mal machen, weil in der Tat ist ja sozusagen, während man all dieses schwere, komplizierte, gefühlsbetonte schreibt, sind ja auch beim Schreiben die Sachen, wo man weiß, es wird irgendwie ganz lustig und es wird hinterher ganz lustig sein, das vorzulesen. Ist ja irgendwie schon auch das, was am meisten Fun macht.
Ja, aber wenn es dann nicht funktioniert.
Ja, wenn es dann nicht funktioniert, ist schrecklich, das stimmt.
Es ist natürlich so, wenn du halt einen, in Anführungszeichen, normalen Roman schreibst und Leute sagen danach, oh, das war super lustig, dann denke ich halt vielleicht, ah, das war jetzt gar nicht unbedingt das, worauf es mir ankam. Ich freue mich aber natürlich trotzdem total darüber und betrachte das als außerordentlich hoch angesiedeltes Kompliment. Aber wenn jetzt ein Buch, also es gibt ja auch nichts Schlimmeres als so Bücher, die als hinreißend komisch oder ein Generalangriff auf die Lachmuskeln oder Zwerchfellattacken erster Ordnung und dann kauft man das so richtig angefixt. Ja? Und dann ist es halt wirklich nicht so null komisch.
Ja, das stimmt. Und das ist dann natürlich auch selber beim Lesen total brutal. Ich weiß, meine allererste Lesung aus dem Kolumnenband hat super funktioniert und die Leute fanden es mega und haben sich total amüsiert und es war so high, war ich glaube ich noch nie nach einer Lesung.
Toll.
Oh, die Leute hatten so viel Spaß, Mann, war das schön. Und die Lesung danach war halt das genaue Gegenteil. Ich glaube nicht, weil die Leute eine schlechte Zeit hatten, aber die waren vielleicht auch nicht ganz so amüsierwillig. Und die fanden es schon auch irgendwie so ganz nett, aber haben halt nicht so schallend gelacht über die Dinge, die ich selber auch als besonders komisch empfunden habe. Und das hat besonders wehgetan, also im gleichen Maße wehgetan, wie mich das andere glücklich gemacht hat. Insofern, ja, es ist natürlich, also was Lustiges, Komisches schreiben in voller Absicht, ist echt nochmal ein anderes Risiko. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber es stimmt total. Oh Gott.
Okay,
auf
also
dieser
das,
Weg verstellt.
Ich wollte gerade sagen, es ist wirklich, wir haben wirklich
so
extrem.
Träume sterben.
Ja, es ist im Ausschlussverfahren fällt wirklich extrem, extrem viel hinten unter. Vor vielen Jahren hat mal ein Kollege von mir gesagt, als wir irgendwie Ach, das war bei so einer Zeitschriftenentwicklung und dann ging es so ein bisschen darum, wer macht jetzt diese oder jene Aufgabe oder wer kümmert sich irgendwie darum. Und dann habe ich gesagt, nee, ehrlich gesagt, habe ich gar keinen Bock drauf. Und dann meinte er, habe ich auch keinen Bock drauf, dann machen wir es halt irgendwie nicht. Haben wir dann beschlossen und dann meinte er, ja, seine Frau, wir waren da so Mitte, Ende 40, seine Frau meinte, sie würde ja nichts mehr machen, was weh tut. Also so beruflich. Ist natürlich erstens extremst privilegiert, aber man kann natürlich trotzdem schon sagen, es gibt halt so viele Berufe, wo man ja doch immer denkt, naja, da habe ich eigentlich keine Lust drauf, aber es wäre gut, entweder für meine Position in der Filiale oder für den nächsten Karriereschritt oder weil ich Kollegin XY was schulde, weil sie neulich für mich eine Schicht übernommen hat. Es gibt es ja schon in ganz vielen Bereichen. Und einfach zu sagen, nö, ich mache nichts mehr, was weh tut. Ich merke halt, dass ich am Ende eines Buchprojektes immer das Gefühl habe, ich will eigentlich das nächste Mal ja keine Polizeiarbeit, auch nicht so eine super komplizierte Thriller-Handlung, nicht die krassen Zeitschriften und Zeitungsarchivrecherchen über die 70er oder 80er Jahre. Also ich würde gerne nichts mehr machen, was weh tut, aber dann merke ich auch immer, da bleibt am Ende eigentlich nichts übrig, oder? Weil alles natürlich auch ein bisschen weh
Ja, und
tut.
muss es nicht auch?
Muss es?
Muss es nicht auch ein bisschen
Nein.
kleines? Doch, guck mal, du bist doch jetzt Kraftsportler. Du weißt doch, dass man muss das Muskelversagen anstreben, damit da einfach irgendwie was passiert im Muskel. Es muss ein bisschen wehtun.
Oh mein Gott, ey.
Ja.
Also, ja.
Ich meine, guck dir Taylor Swift an. Ich muss es einfach noch mal
Kannst
sagen.
du aufhören, bitte, mit Taylor Swift? Wirklich, ganz ehrlich. Ich sitze hier echt. Ich sitze auf meinen. Ich versuche wirklich, mich zusammenzureißen.
Na gut, okay.
Okay, nee, ganz im Ernst. Was
Ja.
hat es mit Taylor Swift zu tun?
Der hat jetzt auch nichts wehgetan, als sie dieses Album geschrieben hat. Und ihr
Ah.
Boy hat genau das gemacht, worauf sie Lust hatte. Es hat ihr nichts als
Oh,
Fun
okay.
gebracht.
Und du meinst, das ist das Problem?
Naja, ich
Ah,
glaube, das ist ein bisschen das
okay.
Problem.
Ah, okay. Interessant. Ja. Ja, aber manchmal, wenn man dann so zum Beispiel auch so Kritiken liest, auch so von Büchern oder tatsächlich oft von Platten oder auch von so Filmen, dann taucht ja in so englischsprachigen Kritiken gerne dieses Wort self-indulgent auf. Also, dass jemand wirklich so ein, ja, eigentlich so aus Selbstliebe und aus Selbstfürsorge wirklich nur das gemacht hat, worauf sie oder er Lust hat. Und dann denke ich immer so, ach, das finde ich irgendwie von vornherein erstmal gar nicht so abschreckend. Es bedeutet bei Filmen ja dann meistens, dass sie 3,5 Stunden lang sind oder so. Aber irgendwie so ein bisschen so Self-Indulgence fände ich eigentlich irgendwie mal ganz, irgendwie hätte ich da total Lust drauf, aber ich weiß auch nicht, wie sie aussehen könnte.
Ja, so ganz genau weiß ich das auch nicht.
Ja, vielleicht muss es immer ein bisschen wehtun, aber vielleicht ist es auch wirklich für das nächste Projekt, also was du beschrieben hast, über diese Lebensphase im Grunde genommen, nach der du
Ja.
dich sehnst, vielleicht reicht auch der Schmerz, das Wehtun der Sehnsucht und das Hindenken an einen Ort und sei ja dann eben in der Zukunft. Vielleicht ist das auch einfach das.
Ja, das oder man muss sich halt wahrscheinlich, man muss vorher ziemlich genau den Schmerzpunkt benennen können und ihn dann
Ja.
auch sehr bewusst auswählen und sagen, okay, das wird schwer, aber das habe ich jetzt im Vorn, ich sehe das schon und deswegen kann ich vielleicht besser damit umgehen. Keine Ahnung, I don't know. Aber ich fürchte, so wird es nicht kommen. Ich werde irgendwann eine Idee haben und dann wird der Verlag das haben wollen oder auch nicht. Und dann werde ich das machen und all diese Überlegungen, die ich jetzt anstelle, werde ich dann schön in der Pfeife rauchen.
Ja, das ist eine interessante Frage. Ich frage mich, ob diese Überlegungen nicht trotzdem wertvoll sind, weil man dadurch, glaube ich, bestimmte Rezeptoren vielleicht ein bisschen schärft und sich selber auch einprägt, dass man Sachen, die automatisch an bestimmten anderen Rezeptoren andocken, dass man das vielleicht einfach dann auch mal registrieren kann, dass es nicht immer gut für einen war. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, sich solche Sachen zu überlegen, aber ich muss dir auch sagen, es ist eine der ersten Podcast-Folgen in, glaube ich, 136 Folgen oder so, wo ich am Ende mehr Befürchtungen habe als am Anfang.
Oh nein. Echt, mir hat es erstaunlich gut getan irgendwie.
Oh wow, okay, es freut mich, weil ich hatte ja auch so das Gefühl, ach komm, wir denken uns für alle noch aus, was sie als nächstes machen könnte. Und irgendwie ist mir jetzt klarer als vor 45 Minuten, wie schwierig das eigentlich ist, sich was Neues zu überlegen.
Sich was Neues auszudenken.
Und bisher ist mir das irgendwie nicht so gegangen, aber ich habe auch bisher mir tatsächlich vorher nie darüber Gedanken gemacht, ob es eigentlich wehtun wird. Und vielleicht mache ich mir jetzt gerade zu sehr viel Gedanken darüber, dass ich halt nicht möchte, dass es so wehtut.
Ja, vielleicht muss aber halt auch noch der Schmerz vom letzten Mal ein bisschen mehr verblassen, damit man sich auf den neuen wieder einlassen kann, weißt du? Also natürlich ist es auch ein bisschen Quatsch für mich jetzt, mir am Tag, an dem mein Buchmanuskript in den Satz geht, irgendwie eine Platte zu machen, was jetzt als nächstes kommt. Andererseits.
Total, ja, absolut.
Ja.
Ich wollte dich ja auch hauptsächlich vor der Stagnationsdepression und vor dem Loch so ein bisschen mit dieser Podcast-Folge retten oder so ein bisschen drüber hinweg, so ein bisschen drüber hinwegschummeln sozusagen.
Ja, das ist lieb von dir und es ist dir auch zumindest für heute gelungen.
Und zumindest bei dir, bei mir selber.
du hast dich quasi gelungen. Vor mir ins Loch geschmissen, damit ich weicher falle, wenn ich auch rein.
Ja, genau. Ich habe versucht, das Loch mit meinem Leib zu stopfen.
Ja. Ach, herrlich. Ja, siehst du, das ist doch das Wesen der Freundschaft, oder nicht?
Sehr schön. Mhm. Wow, es gibt wirklich nichts Schwierigeres, das kann ich schon mal ganz klar sagen. Das war ja auch der Grund, warum ich es. Das war ja auch der Grund, warum ich es gerne machen wollte, einen Roman über Freundschaft zu schreiben, weil es, und das habe ich in dem Moment natürlich schon geahnt, ich glaube, es gibt wirklich kaum was Schwierigeres, weil Freundschaft so, ja, tatsächlich so wahnsinnig individuell und unterschiedlich und jede Freundschaft ist anders und ich meine, jede Liebesbeziehung folgt am Ende dann eben doch durch gesellschaftliche Erwartungen, durch Tradition und sicherlich irgendwie auch durch psychologische Konstanten, die es dann doch gibt, folgt natürlich so ein bisschen so einer ähnlichen Dramaturgie, zumindest im ganz Großen und Ganzen, aber Freundschaften sind so unterschiedlich und so schwer zu beschreiben, was dann da wirklich die Gemeinsamkeit von Freundschaften ist und so. Und es ist wirklich lustig, weil im Januar habe ich gedacht, oh, das ist ja total toll. Das ist so interessant und so ein großes Thema. Das ist wirklich ideal für den nächsten Roman. Und jetzt denke ich, oh Mann, das ist so groß und so interessant und so viel und so komplex. Das ist wirklich das schlechteste Thema für den nächsten Roman.
Ja, ich hoffe, ich persönlich hoffe, dass du wieder in diesen ursprünglichen Zustand gerätst und dass du irgendwie einen Pack ankriegst an die Sache. Ich würde es gerne lesen.
Vielen Dank, das freut mich. Ich pitch erstmal mein Krimi über so eine Bande von alten Männern.
Ja, aber vielleicht können wir das einfach korrespondierend machen, dass wir einfach quasi jeder seine eigene Gang hat, die sich gegenseitig,
die sich bekriegen und dann am Ende zusammenraufen müssen gegen einen gemeinsamen Gegner, nämlich irgendwie Bundeskanzler Jens Spahn, der ihnen die Renten endgültig, die müssen weiter zahlen und kriegen nichts mehr oder irgendwie sowas.
Das wäre echt total gut, wenn wir einfach immer so alternierend, weißt du, ein Jahr ich, ein Jahr du, immer so ein Krimi raushauen, die immer quasi Bezug aufeinander nehmen und dann am Ende wird es irgendein gemeinsames großes Finale geben.
Perfekt.
Wir brauchen noch einen Verlag, der uns einen Millionenvorschuss dafür hinballert.
Ja, also mir würde sechsstellig, würde mir schon reichen, sage ich dir ganz offen.
Ja, nee, mir nicht. Doch, mir auch.
Aber es ist, okay.
Nee, es muss nicht siebenstellig sein. Aber es muss schon, da muss schon was rumkommen. Nee, ich würde es auch für Oma machen, es wäre zu viel Fun.
Ja, definitiv. Ja, das ist ja eh klar. Absolut.
Siehst
okay,
du,
also wir bleiben
so
dran.
So sieht's aus. Wir bleiben dran.
Große Showdown der erst konkurrierenden und dann kooperierenden Seniorenbanden.
Das ist voll gut. Sehr schön. Gute Aussichten. Wir wissen immer noch nicht, wie diese Folge heißen wird, aber wenn ihr das hört, steht ja vorne was drauf. Insofern.
Ich bin für Tabula Rasa.
Okay, so machen wir es.
Oder nichts mehr, was weh tut. Aber wir haben immer so, ja, wir haben da so eine Titelmechanik.
Die kann man auch immer mal durchbrechen. Man kann auch ab und zu.
Let's do it.
Ja. Okay, lieber Till, ich.
Alles Gute, bis nächste Woche.
Ich wünsche noch einen super Tag.
Dankeschön und genieß immer mehr, dass du fertig bist.
Ja, ich gebe mir Mühe.
Und freu dich auf die Fahnen, auf die herrliche, auf diesen herrlichen Moment, wenn man dann zum ersten Mal wirklich die Gestalt sieht. Ich finde es ja wirklich immer total, ich finde es wirklich einen absoluten Höhepunkt, die Typografie zu sehen und zu sehen, die Seitenzahl.
Das stimmt, ja. Es ist Magic und man muss sich das auch immer wieder, dieses Gefühl immer wieder wirklich ordentlich anfachen, dass es nicht
ich find das total
weniger
toll.
Wird Nein, beim, bei jedem Mal, sondern es ist eigentlich wirklich jedes Mal wirklich toll. Das mache ich. Und
dann da freue ich mich auch wirklich sehr drauf, weil dann werde ich auch endlich deinen Text lesen.
Ja, aber jetzt, also die Fassung, die ich dir mal geschickt habe, musst du jetzt nicht mehr lesen.
Nee, genau. Du schickst mir dann die, wenn die Fahnen kommen, lese ich die auch.
Alles klar.
Freue ich mich drauf.
Okay.
Wow. Bis bald. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.